Willkommen zu einer neuen Ausgabe derjenigen Sendung, in der Tobi und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem Laber-Podcast Realitätsabgleich. Guten Morgen, Tobi.
Moin, Holgi.
Ich glaube, so früh haben wir noch nie uns zusammengekabelt, oder?
Doch, haben wir schon mal, da hast du dich auch sehr drüber aufgeregt.
Echt? Okay, ja, okay. Es ist 9.45 Uhr, das ist keine Uhrzeit, zu der ich eigentlich denk- und sprechfähig bin.
Aber ich, wie alle wissen, arbeite ich derzeit für einen amerikanischen Großkonzern. Meine Kernmeetingzeit ist ja irgendwie 16 bis 20 Uhr oder so. Das heißt, normalerweise telefonieren wir uns frühestens so 19:30 zusammen.
Abends,
und das ist dir dann wiederum zu spät.
Das ist zumindest, ja, das stimmt.
Der feine Herr arbeitet gerne von 3 bis 4 oder was macht er?
Ja, genau. 3 bis 4 ist eine gute Zeit, obwohl das dann oft dann ins Nickerchen fällt und da weiß ich ja auch nicht so genau.
Also lieber 4 bis 5 eigentlich.
Ja, genau. 4 bis 5 ist nicht schlecht, aber um 16:30 muss ich immer weg.
Oh je, oh je, oh je. Aber ich habe was Aufregendes zu erzählen.
Immerhin, ich habe gar nichts Aufregendes zu erzählen.
Ich habe ein neues Auto gekauft. Also nein, der feine Herr kauft ja kein Auto. Der lässt kaufen. Ich lasse ein Auto kaufen.
Wie, von wem? Was, warum?
Naja, von meinem Autohändler. Das nennt sich Leasing, das Konzept.
Ah, hast dich über den Tisch und ziehen lassen, okay.
Der Leasinggeber kauft das Auto von dem Autohändler und ich lease das. Ja, naja, also es war so ein bisschen die Frage, was machen wir? Ne? Meine Tochter in Koblenz hat ja die Zoe damals bekommen. Weil ich dachte, ach, für in Koblenz rumeiern ist das ein super Auto. Ist auch ein super Auto zum in Koblenz rumeiern, aber meine Tochter ist ja Veranstaltungstechnikerin, das heißt, die macht sehr viel Langstrecke.
Eiert woanders
dafür
hin,
dafür ist das Auto eigentlich nicht so gut geeignet. Es lädt halt, ich weiß gar nicht, ob es an Wechselstrom mit 11 oder 22 lädt. Ich glaube, mit 11 auch nur. Auf jeden Fall am Schnelllader lädt es halt mit maximal 50, also realistisch mit durchschnittlich irgendwie 40 oder 35.
Das sagt mir übrigens alles nichts. Ne?
Okay, im Sommer hat das Ding eine Reichweite von so 300 Kilometer vielleicht oder so und im Winter dann aber nur 220. Und um einmal komplett aufzuladen, also von 5 auf 100% oder so, dauert das 1,5 Stunden am Schnelllader. Ja, das heißt, wenn Mareile von Koblenz nach Karkensdorf fahren will, dann muss sie im Winter wahrscheinlich sogar 3-mal 1,5 Stunden Ladestopp machen.
Ja, das ist
zumindest 2-mal 1,5 und 1-mal 1/2 Stunde oder so.
Ja, nee, das geht nicht. Das ist
scheiße. Ja. So, das ist okay, wenn man das 2-mal im Jahr macht.
Ja, selbst dann ist es unfassbar nervtötend.
Nervig, aber es ist halt, ja, also ich könnte mich damit noch arrangieren, weil wenn ich alleine längere Strecken fahre, mache ich auch gerne längere Pausen.
Okay.
Naja, zumindest fährt sie halt wirklich regelmäßig längere Strecken jetzt, ne? Weil Veranstaltungen sind halt nicht alle in Koblenz, erstaunlich. Und ja, die brauchen ein neues Auto und hatte schon geguckt, ob sie sich jetzt irgendwie einen alten Verbrenner irgendwie noch kauft, weil als Veranstaltungstechnikerin schwimmst du auch nicht in Geld. Und naja, und ich habe jetzt auch überlegt, so mein Enyaq ist jetzt auch schon 5 Jahre alt.
Ach echt?
So. Ja, oder 4,5. Also ist schon auch schon, der hat schon 100.000 Kilometer runter.
Ah.
So, und der ist auch nichts mehr wert. Also verkaufen kann ich den auch nicht mehr so gut. So alte und weit gefahrene Elektroautos sind auf dem Markt wirklich schwer loszukriegen. Auch die Zoe übrigens. Also die Händler, wo Mareile jetzt war, um Auto zu kaufen, gefragt, hier, nehmen Sie die Entzahlung? Ja, nehmen wir. Kriegen Sie 3.000 für.
Ja.
Nein. Übrigens nicht. So, also das ist.
Ja, aber was machst du dann mit so einem alten, Elektroauto, wenn du es nur so schwer verkauft kriegst?
Naja, also bei mobile.de und so kriegt man schon noch 9.000 oder 10.000 Euro dafür. Das heißt, man müsste es privat verkaufen. So, aber die Frage ist ja, was mache ich denn mit Mareile oder was macht Mareile denn? So, und ich war jetzt letztens in Koblenz. Eigentlich war ich in Leverkusen und habe ein Auswärtspokalspiel vom FC St. Pauli geguckt, aber mit Mareile zusammen und sie hat mich dann mit nach Koblenz genommen, habe ich da irgendwie ein bisschen gepennt und da haben wir einen schönen Tag zusammen verbracht. Dann kamen wir wieder auf das Auto Xpeng oder eigentlich Xiaopang.
Xiaopang wird das ausgesprochen?
Xiaopang.
Ah, okay. Ich dachte auch immer Xpeng. Du kannst doch kein Auto, dein Produkt nicht Xpeng.
Ich bin mir nicht ganz, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig richtig mache. Ich kann kein Chinesisch, aber ich habe mal gegoogelt und dann habe ich so einen YouTube-Short gefunden.
Eine
Automesse, wo eine Chinesin dann die chinesischen Autonamen richtig ausspricht. Das war sehr lustig. Das ist halt komplett anders, als man es irgendwie erwartet.
Xiaopang ist aber doch, ist so schön. Kann man Xiaopang mit SCH schreiben, ist super. Xiaopang. Und jetzt hast du einen Schaupang gekauft oder wie?
Naja, Mareile, weiß nicht, ich hatte Werbung für den ich sag mal Xpeng. Ich glaube, die Firma hat auch gesagt, ja, ihr Deutschen, ihr dürft ruhig Xpeng sagen. Das ist jetzt auch egal. So, die wollen gerne auf den deutschen Markt. Und ich habe in Hamburg schon irgendwie so eine Riesenwerbung, so ein ganzes Hochhaus-Banner gesehen. So, und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und die haben halt so das Konzept, die Autos sind nicht konfigurierbar. Ne? Ja. Es gibt den P7, den G6 und den G9, also verschiedene große Autos. P7 ist so eine Sportlimousine, G6 ist so ein kleinerer SUV und der G9 ist so ein größerer SUV. Mhm. So, und dann gibt es die jeweils noch mit unterschiedlichen Motoren oder unterschiedlichen Batterien. Und dann war es das. So, du kannst dir, das Einzige, was du auswählen kannst, ist, willst du eine Anhängerkupplung oder nicht?
Ja.
Und welche Farbe willst du eigentlich?
Alles andere ist schon drin, alle Extras
halt drin. Und sowas. Genau, okay. Du hast halt irgendwie 12, 14 Kameras, keine Ahnung was, mit irgendwie 360-Grad-Blick, so wie im Tesla, also ziemlich ähnlich zum Tesla.
Ja.
Wenn du rechts blinkst, dann siehst du halt, was rechts von deinem Auto ist. Mhm. Also nicht nur den Spiegel, sondern du hast halt einfach keinen toten Winkel mehr. Kannst hinten genau gucken, sonst was. Und also dann die Sitze, also wir sind dann nach Koblenz zu diesem Xpeng-Händler gefahren, haben eine kurze Probefahrt gemacht, leider mit dem G9. Das ist so ein Schiff irgendwie. Das ist, weiß ich, ja, hier ist die Massagefunktion von den Sitzen vorne. So, dann hast du halt Massagesitze. Ja,
das ist die cool, das hatte ich mal in einem Mietwagen.
Geheizt und gekühlt.
Hunderte von Kilometern so knet.
Ja.
Das ist super.
Boah, so, und dann weiß, also alles irgendwie ziemlich luxuriös ausgestattet.
Ja, ich gucke gerade auf der Webseite, es sieht von innen auch also wirklich sehr gut aus.
Ja.
So, sehr reduziert, nicht so viel
Blinky-Bunti
und so.
Ich habe ja gesagt, Mareile braucht 1,5 Stunden, um voll zu laden. Mhm. Ich mit dem Enyaq kann ein bisschen schneller laden, das dauert eine Dreiviertelstunde.
Mhm.
Das finde ich auch okay. Aber manchmal ist es halt dann auch nervig, wenn du nur irgendwie, was weiß ich, einmal sind wir von Kiel zurück nach Hamburg gefahren oder nach Karkensdorf gefahren und es hat halt so gerade eben nicht gereicht. Und wenn du dann nochmal laden musst, dann musst du natürlich nicht vollladen, aber das ist halt dann doof, nochmal ranfahren zu müssen, weil weißt du halt auch so, dann stehst du da und guckst doof. So, und der Xpeng, der hat halt 800 Volt Technologie.
Das heißt, der ist in 5 Minuten voll.
Naja, in einer Viertelstunde oder 20 Minuten.
Also. Ja, okay.
Und das ist halt schon fast mit Tanken vergleichbar, weil beim Tanken musst du ja, wenn du den Rüssel rausgezogen hast, musst du noch reinlatschen und bezahlen. So.
Ja, und ich meine, mein Gott, dann also 10 Minuten, also Tanken dauert 5, das da dauert 15, das kriegt man ja hin. Vor allen Dingen, wenn du nicht alle also zwischen Koblenz und Karkensdorf dreimal laden musst. Das ist,
nee, genau, der hat, also ich habe jetzt den, ich habe ja auch in Jesteburg noch einen Händler gefunden, hier um die Ecke und da bin ich auch nochmal Probe gefahren mit dem G6 und dann habe ich gesehen, es gibt ein Vorjahresmodell, also Model Year 24, die wollen sie halt gerade loswerden,
ja. Ne?
Weil es gibt das neue Model Year 25, die haben irgendwie einen anderen Akku, die haben irgendwie jetzt im G6, weil der so eine ganz schmale Heckscheibe hat,
ne?
Das habe ich im Enyaq auch irgendwie, die SUVs werden heute so gebaut, dass die Heckscheibe ganz schmal ist und du kannst eigentlich gar nicht mit dem Rückspiegel so richtig durchgucken.
Mhm.
Da haben sie jetzt einfach den Rückspiegel so gebaut, dass du mit einem Knopfdruck umschalten kannst auf Display.
Ah.
Und dann siehst du halt die Rückfahrkamera die ganze Zeit. Also ziemlich cool. Also lauter ziemlich witzige Sachen noch eingebaut. Und jetzt werden sie halt die Vorjahresmodelle nicht los. Und die gibt's halt im Leasing viel, viel billiger. Also wirklich massiver Unterschied. Und der Preis ist sowieso, also neben der Ladegeschwindigkeit und der Akkuleistung ist der Preis halt wirklich sehr interessant. Also für das kleinste G6-Modell zahlst du irgendwie 41.000 oder 42.000 Euro.
Trotzdem viel Geld. Ja.
Neupreis, das ist viel Geld. Aber es ist halt günstiger als diese ganzen Tesla Model Y oder weiß nicht, also von der Ladegeschwindigkeit ist das so wie ein Mercedes CMA oder wie die heißen.
Aber so was brauchst du denn ein derart großes Auto für deine Tochter?
Also nee, die kriegt ja nicht den Xpeng, die kriegt den Enyaq.
Ach so. Okay, das heißt, du hast wieder das lange Beine-Problem gelöst.
Ich habe wieder das lange Beine-Problem. Meine Tochter hat ja auch lange Beine. So
stimmt, die ist ja auch riesig, ja.
Ich habe halt tatsächlich Bock gekriegt auf diesen Xpeng. Also nicht, dass ich den brauche. Ich hätte auch den Enyaq noch fahren können. So, aber ich hatte halt wenig Bock drauf, dass meine Tochter sich irgendwie einen alten Verbrenner kauft, der dann auch ständig kaputt geht.
Mhm.
So, und deswegen habe ich gedacht, na gut, der Enyaq, der hat zwar ein paar Beulen, die ich nicht rausgemacht habe, weil ich keine Vollkasko habe. Aber ansonsten ist der eigentlich noch gut, aber viel wert ist er auch nicht mehr. Also gebe ich den halt dann Mareile und ich nehme dann XPeng. Und Leasing habe ich gemacht auf 3 Jahre, weil ich dieses Auto nicht besitzen möchte. Ich möchte nicht selber das Risiko tragen, was das Ding denn in 3 Jahren noch wert ist.
Ja, okay. Aber welches Risiko du natürlich trägst, ist, dass du da eine Beule reinfährst und die dann
Ja.
auf mehr oder weniger eigene Kosten.
Na klar.
Also das
Wie ist
senkt
das?
halt alles, alles senkt den
Wie ist da der
Restwert, ne?
Unterschied zum gekauften Auto? Gut, da muss ich die Beule nicht
Da musst du
ausmachen,
die
das ist
Beule,
schon richtig.
genau.
Ja. Also.
Das wäre das, was mich so ein bisschen davon abhalten würde. Und ich habe mal mit einem, das ist viele, viele Jahre her, ist bestimmt 20, über 20 Jahre dürfte das her sein, mit einem Autohändler gesprochen. Also ich habe so einen Citroën-Händler damals in Nordrhein-Westfalen auf einer Party, auch über Leasing. Und der sagte, ja, Leasing ist eigentlich für Privatleute, ist das Quatsch. Aber für uns Händler ist es total super, weil wenn du einmal einen Typen im Leasing hast, der geht dann nie wieder raus. So, und den kriegst du halt mit diesem 99 Euro für ein, keine Ahnung, für eine Ente Angebot. Und es ist ziemlich sicher, dass der, wenn dieses 99 Euro für eine Ente Angebot abgelaufen ist, er das nächstgrößere Angebot für 199 für ein, keine Ahnung, was Auto, also für ein größeres Auto nimmt. Und
Das
dann
kann ich mir gut
bist du praktisch
vorstellen.
in so einem
So.
Lock-in-Effekt irgendwie.
Und ich zahle natürlich mehr als 99 Euro. Ich zahle tatsächlich fast 500 Euro im
Boah.
Monat. Das ist auf 3 Jahre, sind das knappe 18.000 Euro, die ich
Ja.
zahle. Ich glaube, dass dieses Auto in den 3 Jahren einen höheren Wertverlust als 18.000 hat. Deswegen gehe ich das gerne ein, das Risiko, dass ich auch nochmal 1.000 Euro für eine Beule bezahle. So.
Verstehe,
Und in 3 Jahren werde ich auf jeden Fall ein neues Auto haben wollen, weil ja jetzt gerade dieses Vehicle-to-Grid-System so langsam Formen annimmt. Also jetzt hat die.
bidirektionales Laden, meinst du? Also, dass du dein Auto als Stromspeicher für zu Hause benutzen kannst.
Nicht für zu Hause,
Also fürs
sondern
ganze
um
Netz.
Einspeisen.
Ah, okay.
Genau. Nicht Vehicle to Home, sondern Vehicle to Grid. Ich möchte,
Das
dass mein
heißt, du
Auto.
kannst ja mal schön bei Aldi auf dem Parkplatz den Gratisstrom ziehen und den dann ins Netz einspeisen und kriegst dann
Ja,
noch Geld raus.
das könnte ich machen. Aber der einfachere Anwendungsfall ist, du steckst das Ding einfach zu Hause an die Steckdose.
Ja.
Und ich habe viele Tage, wo der ENIAC einfach hier steht, weil ich nicht in die Stadt fahre oder so.
Ja.
Ne? Und solange er an der Steckdose ist, sage ich halt, ich möchte dann und dann so viel Strom im Speicher haben und bis dahin mach, was du möchtest. Und er lädt halt, wenn es billig ist und verkauft, wenn es teuer ist. Das heißt, er steht da und verdient mir Geld,
Ja,
einfach
super.
weil er netzdienlich irgendwie Last ausgleicht. Und das finde ich finde das so schlau.
Ja, absolut.
Ich will das unbedingt haben,
Ja,
aber
klar.
aktuell gibt es das nur in so ein paar Pilot-Testprojekten und da musst du auch einen BMW kaufen oder sowas. Und das mache ich natürlich nicht. Übrigens, mein Nachbar hat gesagt, bist du bescheuert, du kannst doch kein chinesisches Auto kaufen.
Warum?
Und ein Arbeitskollege hat gesagt, naja, in Polen gibt es jetzt schon die ersten Gesetze, dass du an Kasernen nicht mehr im
Mit
Umkreis von
chinesischen
100
Autos ran,
Meter mit
ja.
chinesischen Autos fahren darfst.
Ja, ist gut, ja.
Spionage.
Ja, Tesla ist ja auch. Ich frage mich seit Jahren, warum eigentlich nicht mehr darüber geredet wird, was die Teslas alle machen. Also, weil die filmen ja auch die ganze Zeit die Umgebung. Keiner weiß, wo die Daten landen. Ja, ich finde das auch äußerst irritierend. Also, was auch genauso, dass nicht irgendwelche DatenschutzaktivistInnen anfangen, Tesla-Kameras abzukleben oder irgendwie sowas, hätte ich eigentlich auch mal erwartet, dass irgendwie, dass irgendwas passiert. Aber wir nehmen das einfach so hin. Ja.
Ja, datenschutztechnisch habe ich da auch große Bauchschmerzen. Offenbar nicht so groß, dass ich das Auto nicht kaufen würde, aber das
Es,
ist halt schon gruselig.
aber ja, aber ob jetzt, also ich meine, wir sind mittlerweile in Zeiten, wo es eigentlich vollkommen egal ist, ob die Daten in die USA abfließen und da
Ja.
missbraucht werden oder nach China abfließen und da
Ja,
missbraucht werden.
natürlich. Absolut. So. Aber mein Nachbar war eher so, ja, aber du kannst doch nicht den Systemfeind unterstützen.
Ja,
Das ist so, Entschuldigung.
dann leg halt noch mal
Aber
30.000 drauf und kauf einen Benz, wenn du die Kohle hast. Ja.
ich halte die deutsche Autosindustrie für den Systemfeind. Die sind doch schuld daran, dass sie über ihre Lobbyisten die deutsche Bundesregierung dazu gebracht haben, diese systemfeindlichen Gesetze zu beschließen, mit Verbrenner bis zum geht nicht mehr und jetzt darf die Reiche wieder mehr Gasheizungen verkaufen und so. Also das ist doch der Systemfeind. Die deutsche Industrie ist der Systemfeind. Mit denen will ich nichts zu tun haben.
Ja, na
Ich habe da
gut,
überhaupt kein
nicht?
Mitleid, wenn die deutsche Autosindustrie in den Bach runtergeht. Wirklich nicht.
Die deutsche Autoindustrie allerdings ist derart groß, also jetzt in Geld, dass du durchaus was spüren wirst, wenn die den Bach runtergeht, weil
Ja, natürlich.
dann haben auf
Aber es
einmal
ist
die
nicht
Leute
meine Wahl. Also
keine
ich.
Jobs mehr, wo sie, was weiß ich, 5.000, 6.000 im Monat verdienen, sondern nur noch 3.000. Und entsprechend weniger Adobe-Produkte werden sie kaufen, entsprechend weniger werden sie einem Podcaster in den Spendentopf werfen.
Ja.
Und so, also das hängt schon alles miteinander zusammen. Darum, ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit. Also ich denke halt auch, ja, die deutsche Autoindustrie hat es halt verkackt und wenn sie untergeht, hat sie halt Pech gehabt. Aber letztendlich hängt da noch so viel dran, dass mich der Gedanke dann trotzdem immer noch ein bisschen nervös macht. Obwohl ich auch finde, dass sie den Untergang verdient hat. Mein Bus ist wieder in der Werkstatt. Die Standheizung ging nicht. So, und die ist halt auf der Seite, wo ich auch diesen Unfall hatte. Da habe ich gesagt, hier ist jetzt zwar alles repariert, aber Standheizung geht nicht. Und ja, gucken wir uns an. Ruft dann einen Tag später an, sagt, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass das Licht an Ihrem Auto nicht immer ausgeht, wenn Sie das Auto ausmachen und so? Ich so, nee. Ja, wir gucken mal. Stellt sich raus, irgendein Steuergerät, das nichts mit diesem Unfall zu tun hat, sondern an einer ganz anderen Stelle im Auto verbaut ist, hatte irgendwie einen Wassereinbruch. Ja, und ist jetzt kaputt und muss jetzt halt repariert werden. Und wenn ich Glück habe, kostet es unter 3.000 Euro.
Mhm.
Wo ich auch denke, Leute, das Auto ist keine 6 Jahre alt. Der hat 60.000 oder 65.000 auf dem Tacho oder wie man es nennt. Was nicht viel ist. Ich meine, es ist ein Nutzfahrzeug. Ja? Also der Typ beim TÜV, bei meinem ersten TÜV hat gesagt, was? Da hatte ich, glaube ich, 25.000 Kilometer oder 35 oder so. Sagt er, normalerweise fährt so ein Wagen das aber in einem Jahr. Und dann sagt der Typ in der Werkstatt, und der ist ja leider auch aus der Garantie raus. Wo ich auch dachte, nee, das mag ja sein, dass der aus der Garantie raus ist, aber ich erwarte von einer Firma, die so ein Fahrzeug verkauft für, weiß ich nicht, was da der Listenpreis gewesen wäre, über 50.000 Euro, da erwarte ich, dass die mir da wenigstens entgegenkommen und sagen, ui, also dieses Gerät sollte aber nach 6 Jahren nicht schon kaputt sein, das tauschen wir mal aus auf unsere Kappe oder wir übernehmen die Hälfte oder sowas. Nix. Was natürlich auch dazu führt, dass das jetzt das letzte Fahrzeug war, das ich von der Firma Ford gekauft habe.
Ja.
Und das ist irgendwie, das mag denen ja egal sein, ob da jetzt so ein Kunde sagt, so ich kaufe nicht mehr bei Ford, obwohl, ich meine, ich komme aus einer Ford-Familie. Mein Vater hat fast sein Leben lang bei Ford gearbeitet. Wir haben immer Ford gefahren. Ja. Alle Fords, die ich hatte, mit denen war ich total zufrieden. Und jetzt dieses eine Ding führt dazu, dass ich bei Ford als letztes gucken werde, wenn ich mir mal irgendwie ein neues Fahrzeug zulegen sollte. Was ich eh mache, weil Ford keine vernünftigen Autos im Angebot hat mehr.
Naja. Also, ich finde es sehr spannend. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, 3 Jahre. Und der Händler, Kuhn und Witte in Jesteburg, der hat ja nicht nur XPeng, der hat ja auch VW oder was sonst noch so.
Ja.
Also.
Wie ist das was mir so ein bisschen Kummer bereiten würde, ist die Frage, was ist eigentlich mit Reparaturen und Wartung und sowas? Gibt's so das Werkstättennetz und so? Also gibt's genügend Werkstätten, wo du mit jedem beliebigen E-Auto mal reinknattern kannst und sagen, da leuchtet eine Lampe?
Da leuchten halt keine Lampen. Also, oder andere.
Nein, genau.
BYD macht ja das Konzept, die bauen ein eigenes Werkstättennetz auf oder Händlernetz. XPeng fährt das anders und macht halt Kooperationen mit existierenden Händlern. Ich habe jetzt zufällig zwei gesehen, ich glaube, das waren beides eigentliche VW-Händler, die dann halt zusätzlich noch einen Raum so mit XPeng umgestaltet haben. Aber das sind bestehende Werkstätten, die dann halt quasi erweitert werden um XPeng. So machen die das. Die machen halt kein eigenes Netz auf, sondern die nutzen bestehende Infrastruktur und machen dann halt eine Schulung. Übrigens, so wird hier der Elektromotor getauscht. Das andere musst du nicht machen. Ja, danke, tschüss. So, die Elektroautos sind ja auch so einfach. Da musst du halt gar nicht so viel Spezialwissen haben. Ja,
das Schlimmste ist die Batterie, wenn ich das immer so richtig mitkriege. Also, wenn da was kaputt ist, dann wird's halt haarig. Weil nur eine Zelle muss kaputt sein, damit irgendwie nichts mehr funktioniert oder so ähnlich. Und da habe ich aber auch neulich einen Artikel gelesen, im Berliner Tagesspiegel war das. Es gibt hier irgendwo im Norden Berlins, gibt's eine Werkstatt, die typenoffen Elektroautobatterien reparieren. Und zwar tatsächlich die Batterien. Also, die gucken dann, was ist kaputt, löten das Teil aus, löten dann frisches wieder ein und bauen die Batterie wieder ein.
Das weiß ich nicht, weil mir das noch nie passiert ist und ich kenne auch niemanden, dem das hier passiert ist.
Ja.
Also das mag sein, dass es solche Fälle gibt, aber die sind halt echt selten. Ich habe letztens ein Video gesehen, das habe ich auch auf Mastodon geteilt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, You're being misled about renewable energies.
Nee.
Und das ist ein amerikanischer YouTuber aus Chicago, der eigentlich so Technik-Reviews macht, so Kühlschränke und sowas. Und der hat ein sehr ausführliches 1,5 Stunden Video gemacht über erneuerbare Energien.
Mhm.
Und das aus einer ziemlich konservativen Brille, aber aus einer sehr aufgeklärten Brille. Und der hat, das ist ein ziemlich geiles Video. Es macht echt Spaß, das zu gucken, weil er mit sehr vielen Mythen aufräumt. Ne? Sowas wie, die zünden sich ja ständig selbst an.
Ja,
Ja, nee,
das, also wer sowas
so,
noch glaubt, der hat ja einen Schuss nicht
was
gehört.
macht man denn mit den ganzen Akkus? Ne? Oder was ist, wenn die Akkus kaputt gehen? Und dann sagt er, ja, es gibt eine Industrie zum Recyceln dieser Akkus. Warum
Naja.
ist diese Industrie noch nicht so gut? Ja, weil die Akkus nicht
Genau.
kaputt gehen.
Das ist eigentlich, da habe ich vor ein paar Jahren schon,
Zu wenig Input.
vor 2 oder 3 Jahren, habe ich das schon bei einer Wochendämmerung referiert. Da gab es nämlich auch eine Meldung, dass, ich weiß gar nicht, irgendwie berühmte Techno-Firma, Mitsubishi, Hitachi, irgendwie sowas, hätten ein Werk gebaut, um eben alte Elektroauto-Akkus zu recyceln, aber verdienen leider kein Geld, weil es nicht genug Elektroauto-Akkus zum Recyceln gibt, weil die halt leider dreimal so lange halten, wie alle gedacht haben. Und so, ja, finde ich ganz lustig.
Ja, den
Aber
Link
ich habe
schick ich
neulich
dir nochmal,
auch
den
irgendwas
solltest du in
gelesen
die
von irgendeinem Typen,
Shownotes
der ein
tun.
chinesisches Auto hatte. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Hersteller das war. Irgendwie, und der hat dann einfach, kamen auf einmal keine Updates mehr, niemand war mehr erreichbar, und dann haben die halt angefangen, den zu ghosten. So, ist einfach, die Firma ist einfach weg. Fand ich auch ganz lustig. Aber es sind wahrscheinlich dann so die Geburtswehen bei.
Ach, das ist jetzt ein Experiment mal für 3 Jahre und ich weiß nicht, ob ich gleich eine Anschlussleasing mache, wenn die 3 Jahre vorbei sind. Oder ob ich dann wieder was kaufe oder so. Kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, dass es bis dahin vernünftige Angebote für bidirektionales Laden, also Vehicle-to-Grid gibt, damit das Auto hier einfach hilft, das Netz zu stabilisieren, und mir ein bisschen Geld beschafft, so, während es auf dem Hof steht. Find es einfach geil. So, und ob ich das dann kaufen muss oder leasen muss, kann ja auch sein. Was ich da für eine Wallbox brauche, das weiß ich dann in 3 Jahren hoffentlich. Ja. Und bis
Also
dahin
Sachen,
fahre ich mit so einem
über die ich noch nicht mal ansatzweise nachdenken muss, weil ich habe kein Haus.
300 PS-Ding oder so.
Was?
Ja, das Auto hat mehr PS als alle meine bisherigen Autos zusammen.
Wie viel? 650.
Nein, das hat knappe 300. Äh,
Okay,
aber
aber trotzdem
es ist halt,
300 PS.
ja, es ist
Das sind
lächerlich.
echt immer so krasse Zahlen.
Ja, braucht kein Mensch. Naja, aber es ist nicht die Performance-Variante. Ich habe die Long-Range-Variante genommen mit dem größeren Akku. Die Performance-Variante hat einfach zwei von diesen Elektromotoren drin und hat halt wirklich 600 PS
Ja.
und
Was
macht dann
heißt
irgendwie
großer Akku? Also was geben die für eine Reichweite an?
500 irgendwas.
Das
Also
heißt realistisch 400, oder?
im Winter bestimmt, ja. Im Sommer war das, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Also es war reichlich. Ich hab da keine Reichweitenangst. Ich hatte immer so ein bisschen Ladegeschwindigkeitsangst,
Ja.
aber mit dem Ding so gar nicht mehr. Also, wenn du halt laden musst, ja, dann fährst halt kurz ran, steckst eben ran, gehst auf Klo und bist fertig. Also, das ist so
Ja, das sagt
überhaupt
ihr
kein
ja alle,
Problem
ihr
mehr.
Elektrofahrer, dass das eigentlich gar nicht so ein Problem ist. Kannst du dir als
Naja,
Verbrennerfahrer halt gar nicht vorstellen, ne?
mit der Zoe ist es halt eine Challenge. So,
Ja,
da bist
okay,
du halt auf einmal
ja.
1,5 Stunden und in der Zoe ist auch beim Schnellladen ist das Auto aus und die Heizung ist aus. Das heißt, im Winter
Kannst du nicht mal
ist
drin
meine
sitzen?
Tochter frierend irgendwie.
Scheiße.
Kann nicht pennen,
Nee,
weil
das ist
wird
nicht
kalt.
gut.
Es ist scheiße.
Ja,
So.
nee.
Aber falls jemand eine Zoe kaufen möchte und für einen Stadtbetrieb ist die halt wirklich super.
Ja,
Ja.
und ich fand die auch, die waren mal bei Sixt in dieser Carsharing-Vermiet-Sache, da bin ich mal Zoe gefahren. Und ich fand den auch, das ist ein sympathisches
Das ist
Auto.
witzig, ja.
Genau, hat Spaß gemacht, war komfortabel. Ja.
Ja. Also mein
Und der ist vor
Sohn.
allen Dingen, ist er klein. Ich finde halt diese ganzen Autos, die sind alle so riesig mittlerweile.
So ist Kleinauto, ja.
Man
Nee,
braucht ja gar nicht so ein
mein Sohn
großes
ist ja
Auto.
bald 18 und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir mal eine Zeit lang dann auch hier noch ein Auto auf dem
Noch eine
Hof haben.
Zoe, ja. Aber hattet ihr nicht sowieso noch einen Verbrenner da stehen? Einen
Wir
alten
haben noch
Opel
den
oder so?
Meriva da
Ja,
stehen,
genau.
ja. Mit dem fährt meine Frau halt zur Arbeit.
Ja.
Im Sommer allerdings auch nicht. Also wir brauchen keine 3 Autos hier, das ist auch Quatsch.
Wir waren ja gerade in Frankreich.
Ja, erzähl.
Wir waren 14 Tage in der Bretagne. Und da bist du halt auch ohne Auto komplett verloren. Also das ist richtig krass. Also wenn du denkst, bei uns wäre schlimme Infrastruktur für Leute, die kein Auto haben, you ain't seen nothing yet. Also auch wirklich Fahrradinfrastruktur praktisch nicht vorhanden. Da, wo sie vorhanden ist, sind es irgendwie so zwei Striche auf der Straße und du hast so 50 Zentimeter Platz und irgendwie sowas. Aber was mir aufgefallen ist, da fahren viele kleine Autos rum. Und ich hatte auch vom Autoverleih mir das kleinstmögliche, also die kleinste Klasse genommen, die es so gibt, weil ich dachte, ich brauche kein großes Auto, um irgendwie zum Supermarkt zu kommen oder ins nächste Dorf zu kommen. Und das war schon, also ich hatte so einen Nissan Micra, ja. Der ist wahrscheinlich so groß wie früher, als wir einen Führerschein gemacht haben, der Golf war oder so. Und da habe ich teilweise schon gedacht, wenn mir je nachdem, wo wir so unterwegs waren, auch so Küstenstraßen, Schmalen oder in so Ortsdurchfahrten, wenn mir da irgendwie ein anderes kleines Auto entgegenkam, habe ich schon gedacht, das ist jetzt aber eng. Und ab und zu kommt dann mal eben so ein, ich weiß nicht, wie diese riesigen BMWs oder Audis, diese SUV-Teile, wo ich dann echt dachte, ja, Alter, mit das sowas willst du doch nicht.
Westirland.
Ja, genau so.
Da wird die Straße ja auch so eng.
Ja, genau.
Und ich bin, als ich 18 war, hatte ich von meinen Eltern den Audi 100 Avant, ja. Ein Riesenschiff, und bin damit durch Westirland gefahren, mit Lenkrad auf der falschen Seite und so.
Mit dem Lenkrad auf der falschen Seite verhinderst du, dass du an diesen Mauern vorbeischrammst. Weißt du, das war ja immer so. Also, ja, aber so ist das. Also, das war wirklich faszinierend. Ich habe echt gedacht, boah, krass. So aufgeschmissen war ich ohne Auto noch nie. Also wirklich, das
ist... Ja, du warst ja auch noch nie länger in Karkensdorf.
Naja, ich komme doch selber vom Land. Ich meine, das der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der hat irgendwie 3000 Einwohner.
Immerhin, das
aber
ist
aber der
groß,
nächste Ort ist...
Also, ihr habt einen Bäcker gehabt.
Es gab einen Bäcker. Es gab sogar mal einen Metzger, bevor der überschwemmt wurde, damals 2001.
Hat sogar einen Supermarkt?
Nee, einen Supermarkt gab es in dem Kaff nicht. Ah, okay. Aber du hast, der nächste Supermarkt ist irgendwie 3 Kilometer entfernt oder so. Das kannst du mit dem Fahrrad machen.
Ja,
der nächste Bahnhof ist auch keine 3 Kilometer entfernt. Kannst du auch mit dem Fahrrad machen. Aber da, wo wir jetzt gewohnt haben, das war ein vergleichsweise großer Ort. Ich glaube, die haben 10.000, 15.000 Einwohner. Ja, da ist ab und zu mal ein Bus gefahren. Ein Zug ist da gar nicht gefahren. Unfassbar viele Taxis unterwegs. Also überall da waren unfassbar viele Taxis unterwegs. Ich habe echt gedacht, das scheint irgendwie so ein Geschäftsmodell zu sein. Leute von A nach B zu gehen. Jetzt ist die Britannien eine strukturschwache Region. Das heißt, da gibt es auch viele alte Leute und so. Aber das hat mich doch ein bisschen entsetzt. Tatsächlich. Ich dachte, okay, so, es ist noch ein viel, viel längerer Weg, als wir Wohlstandsverwahrlosten, ich sag mal, Speckgürtel oder Großstadtbewohner.
Das wird uns ja häufig vorgeworfen, dass selbst wenn wir so Verkehrswende, Mobilitätswende diskutieren in unseren Podcasts, wir sind halt in einer sehr privilegierten Bubble unterwegs
absolut.
Hier.
Ja.
Und wenn irgendwie über das Verbrenner ausgesprochen wird, ja, ihr in der Stadt, ihr könnt ja auch, aber wir auf dem Land, wir brauchen Verbrenner. So, und
das stimmt nicht, du brauchst ein Auto.
Ja, genau.
Also, und gerade fürs Land ist ja Elektro eigentlich ideal, weil viele Leute Häuser haben, viele Leute ihren Strom selber machen können und sowas.
Strom selber machen ist gar nicht so wichtig. Selber, also den günstigen Nachtstrom sozusagen.
Ja, genau.
So wie früher die Heizung, Nachtstromheizung. Kennst du noch? Hat man irgendwie so einen
Sondertarif. Nachtspeicherofen, ja, kenn ich, hatte ich mal in der Wohnung, ja.
Ich auch mal.
Und dann nachts wird dann der Schamottstein aufgeheizt und tagsüber bläst das Gebläse darüber. Furchtbar. Ganz furchtbare Heizung war das.
Naja, es war Energiemanagement.
Das ist richtig. Also,
kommt jetzt halt mit Elektroautos.
Ein Kumpel von mir hat eine Eigentumswohnung gekauft und da sind Nachtspeicheröfen und der sagt auch mal, ich habe lange überlegt, die zu ersetzen gegen vielleicht eine Kombitherme oder sowas. Aber ich denke mir, ich lasse die jetzt noch ein paar Jahre drin, das ist jetzt noch ein paar Jahre ein bisschen teurer. Aber danach dreht irgendwo ein Windrad den Strom direkt da rein und das ist die billigste Lösung, die ich hier haben kann. Ja.
Richtig. Übrigens, dieses Video, von dem ich eben sprach, der Typ meinte, das ist die absolute Zukunft und er macht total interessante Rechnungen. In den USA ist offenbar 40% der Maisanbauflächen ist nicht für Biogas, so wie wir das in Deutschland machen, sondern für Bioethanol, womit die dann halt fahren. Ja. So, und dann hat er gesagt, ja, wo soll denn der ganze Strom für die Autos herkommen? Naja, wenn wir stattdessen einfach Agri-Photovoltaik oder von Agri spricht er noch nicht mehr, einfach Freiflächen-Photovoltaik dahin bauen, dann bräuchten wir irgendwie nur 3% oder so oder 4%, um genauso weit fahren zu können. Das heißt, man würde einfach sehr viele Flächen gewinnen, wenn wir aufhören, die Flächen so albern zu nutzen. Ja. Also es kommt ja auch immer so dieses Ernährungsargument. Ja, wenn wir überall Freiflächen Photovoltaik hinbauen, dann gibt es halt keine Kartoffeln mehr. Ja, nee, ist nicht wahr.
Kommt nicht ganz hin. Nee,
ja. Kommt nicht ganz hin. Wir könnten einfach die Flächen, die wir jetzt für Quatschenergie nutzen und auch in Deutschland die Erzeugung von Biogas über Felder, wo einfach Mais draufläuft, der einfach in die Biogasanlage kommt, das ist halt auch höchstens ein Viertel so effektiv, wie wenn wir da einfach direkt Strom erzeugen würden.
Ja, vor allen Dingen, wenn du da auf so Ständerwerken Solarfarmen hinstellen würdest, könntest du da drunter auch noch die Schafe grasen lassen.
Agri-Photovoltaik ist das muss auf jeden Fall kommen. Ja, klar.
Ja also, das wird auch das,
viel zu langsam.
Es wird auch kommen. Also ich glaube ja, es führt wirklich keinen Weg mehr dran vorbei. Also jetzt hat zwar die Bundesregierung scheint zwar alles dafür zu tun, die Energiewende und Netto-Null-Ziele und was auch sonst irgendwie zu greifen und aufzuweichen. Aber eine Freundin von mir ist ja Verwaltungsrechtlerin und eine von wahrscheinlich einem Dutzend, vielleicht auch sogar nur einem halben Dutzend, Fachanwältinnen für Energierecht und sowas. Mhm. Also deren Mandanten sind so Stadtwerke, Konzerne, die irgendwie Energiewende machen wollen und all sowas. Also mit der ist schwer zu reden, weil die immer, naja, und dann steht halt in Gebäude Kälteentzugsverordnung, Paragraph 27.3 steht ja. Und du sitzt da so und denkst nur, ja, okay, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Ist also auch so ein richtiges Nerd-Thema, in dem die da arbeitet. Und die habe ich tatsächlich gestern mit der eine Sendung aufgenommen, bin nur noch nicht dazu gekommen, die fertig zu machen. Und die ist erstaunlich optimistisch. Das fand ich eigentlich das Krasse. Die sagt zwar auch, das ist halt, was sie da jetzt gemacht haben, dieser Versuch oder dieses Eckpunktepapier, es ist ja erstmal nur ein Vorschlag, das Heizungsgesetz zu schleifen oder das Gebäudeenergiegesetz zu schleifen. Sagt sie, das wird dazu führen, also das ist sowohl industriepolitisch ein Fehler als auch sozialpolitisch ein Fehler, weil das die Mieter belasten wird, weil die Vermieter jetzt einfach eine Ölheizung einbauen können.
Nein, Holger, das behaupten doch nur die Grünen.
Das behaupten ja alle. Also du kannst ja wirklich quer durch sämtliche Zeitungen, hast du genau diesen Kommentar auch gesehen.
Aber die Reiche hat gesagt, dass das nur, weil die Grünen jetzt beleidigt sind.
Ja, das ist auch die Art und Weise, wie die das auch gerade promoten auf ihren Social-Kanälen. Die arbeiten sich immer noch an Robert Habeck ab. Ja, daran merkst du halt auch, dass es denen überhaupt nicht um die Sache geht, sondern um irgendeine... Das ist noch nicht mal richtige Ideologie, sondern es ist einfach nur so eine kleingeistige Gehässigkeit, die dazu treiben scheint. Aber was ich sagen wollte ist, Miriam sagt, sie ist optimistisch, weil auch mit diesem Schleifen des Heizungsgesetzes wird der CO2-Preis weiterhin eine Rolle spielen. Also wie hat sie es formuliert? Sie hat gesagt, also ich würde immer noch in CO2-Zertifikate investieren, weil der CO2-Preis wird die Kosten erhöhen und der wird die Kosten halt auch immer weiter erhöhen und er wird die auch so erhöhen, dass viele Leute trotzdem die Energiewende mehr oder weniger in Eigenverantwortung durchziehen. Ja. Das Problem ist, dass das ist ja meine alte These, du kannst von 80% der Menschen gar nicht erwarten, dass sie so viel Eigenverantwortung aufbringen, weil sie aus unterschiedlichsten Gründen, ich sag mal, dumm sind. Sind einfach extrem schlecht informiert, extrem überarbeitet. Das ist auch was dumm macht. Also wenn ich so extreme Arbeitswochen habe, bin ich auch abends nicht mehr in der Lage, mir noch über irgendwelche abstrakten abstrakten Klimaphänomene Gedanken zu machen und was meine Rolle dabei sein könnte und sowas. Also ich werfe den Leuten das erstmal gar nicht vor, dass sie doof sind. Aber sie sind es halt. Und von denen kannst du natürlich kannst du nicht erwarten, dass sie so vernünftig sind, zu sagen, wenn der CO2-Preis in 8 Jahren dann so und so ist und dann habe ich ja auch, und dann wird ja auch die Lebensmittellieferung in den Supermarkt teurer und insgesamt ist es vielleicht besser, wenn ich mich daran beteilige, den CO2-Preis niedrig zu halten, indem ich kein CO2 emittiere, dann ist das insgesamt gut für mich. Das ist ja ein Gedankenfluss, den machst du dir normalerweise in deinem normalen Alltag nicht. Da machst du dir Gedanken darüber, wie du, keine Ahnung, die Waschmaschine bezahlst, die gerade kaputt gegangen ist. Aber was ich wirklich interessant fand, ist, dass sie optimistisch geblieben ist und sagt, die Technik, also die Technologie wird uns da früher oder später rausholen. Wahrscheinlich nicht so schnell, wie es eigentlich sinnvoll wäre und wie wir es uns gedacht hatten in der Vergangenheit. Aber die wird uns da rausholen, weil es einfach die vernünftigere Entscheidung ist. Und am Ende treffen die Leute dann doch die vernünftigere Entscheidung.
Ich teile das alles, was du gesagt hast. Ich habe nur eine noch viel größere Sorge, weil wir eben eine Bundesregierung haben, die die Einzelinteressen einiger weniger reicher Leute irgendwie deutlich stärker berücksichtigt als Vernunft oder das Gemeinwohl. Und zwar ist meine Sorge, dass der CO2-Preis mittelfristig halt nicht ansteigen wird.
Warum sollte er das nicht tun?
Weil wir Zertifikatehandel und die Bepreisung, das ist ja eine politische Entscheidung. Das ist ja nichts, was irgendwie...
Ja, aber das ist eine Entscheidung, die trifft nicht die Bundesregierung.
Nee.
Die trifft die Europäische Union.
Richtig. So, und wer hat in der Europäischen Union im Moment das Sagen? Was passiert da? Also ich habe wirklich Sorge, dass das in 2-3 Jahren einkassiert wird, wenn wenn die konservativen Regierungen der EU sehen, oh, das ist aber jetzt irgendwie, das wird ja echt, der Sprit ist ganz schön teuer. Die Leute ziehen sich gelbe Westen an und gehen auf die Straße. Jetzt lass uns mal irgendwie dieses Geld nehmen. Vielleicht bleiben sie sogar bei der Besteuerung, aber machen dann wieder sowas wie Gaszulage oder so, ne? Dass das Verbrennen von CO2 dann halt doch auf einmal wieder günstiger wird.
Ja, das wird passieren. Also wir haben
dass dann Subventionen kommen,
nee, klar, die
das
Oma,
Ganze irgendwie die auf den Kopf stellen.
Die Rentnerin, die jetzt in ihrem Einfamilienhaus sitzt, dass sie gerade mal von ihrer Rente finanziert kriegt, aber jetzt nicht irgendwie die 40.000 Euro für den Umbau der Heizanlage hat, die wird früher oder später subventioniert werden, ja. Wenn der CO2-Preis so sehr steigt, dass dieser...
Und das hoffe ich ja sogar. Aber die Frage ist ja, wird es so subventioniert, dass sie sich eine Wärmepumpe leisten kann? Oder wird es so subventioniert, dass sie einfach weiter Gas verbrennen kann?
Dass sie noch 5 Jahre Gas verbrennen und dann sterben kann.
Wie auch, also...
Was jetzt zynisch klingt, aber letztlich ist es ja so. Ich meine, ne?
Genau. Und was ist mit dem Nachbarn, der sich gerade den neuen BMW X5 Superverbrenner gekauft hat?
Ja, gut.
Oder ist das ich weiß nicht, ob das eine Elektro-
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dann geregelt wird. Aber das ist jetzt zu viel Spekulation. Was ich aber auch erwarte, ist.
Woher nimmst du das Vertrauen, dass der CO2-Preis tatsächlich steigt und dass das Verbrennen von fossilen tatsächlich teurer wird?
Wir haben im Moment, wie gesagt, im Moment haben wir Cap and Trade. Das heißt, wir verknappen die Menge der CO2-Zertifikate. Ja. Ja, so, solange wir das machen, wird der CO2-Preis steigen, und zwar bis zu dem Punkt, wo so viele Leute Erneuerbare benutzen, dass nicht mehr genug CO2-Zertifikate nachgefragt werden. Dann sinkt der CO2-Preis sogar. Was bis dahin passiert, keine Ahnung. Was dann passiert, keine Ahnung. Wo ich mir sicher bin, ist, dass wir subventionieren werden. Und weil auch da die Konservativen nicht raus können. Also die werden nicht sagen irgendwann hier, Oma Ingrid, sorry, du bist jetzt 82, du musst jetzt noch schnell dein Haus verkaufen und von dem Geld in irgendwie eine Eigentumswohnung oder ein betreutes Wohnen oder weiß der Geier was ziehen. Das werden sie nicht sagen, sondern sie werden Oma Ingrid befähigen, in diesem Haus wohnen zu bleiben, auch mit der alten Heizungsanlage. Was mich daran ein bisschen stört ist, diese Subvention, da glaube ich fest dran, die wird kommen. Die wird garantiert kommen. Also könnte man sie ja auch vorziehen auf heute und anders laufen lassen. Ja, so wie das letztendlich die es war ja nicht nur die Ampel gewesen, die das alles eingerührt hat, sondern davor auch Altmaier. So wie das Gebäudeenergiegesetz mal gemeint war, wäre die Subvention eigentlich heute fällig. Das schaffen wir ab und machen die Subvention in, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Aber wir werden dieses Geld auf jeden Fall ausgeben als Staat. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass dadurch auch wieder so eine Unsicherheit ins System kommt. Ach guck, dann können wir ja noch ein bisschen rumsauen. Also das ist viel mehr mein Problem. Ob die das schleifen werden, keine Ahnung. Das ist ja dann auch immer eine Frage, wie wir wählen, ne?
Ja. Ich glaube nicht, dass Oma Ingrid sich eine gelbe Weste anzieht und auf die Straße geht, sondern das werden andere Leute tun. Und dann werden wir halt wieder für die Bauern irgendwelche Dinge tun.
Kann passieren,
ich habe nichts gegen Bauern. Aber diese konservativen Regierungen, die lassen sich dann doch immer eher von den Lauten, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe halt einfach Sorge, dass...
Die teile ich.
Also die Mechanismen, die sich ausgedacht worden sind, um uns zu einer fossilfreien Zukunft zu führen, die werden halt, ich glaube, die sind zu einfach umgehbar von den Leuten, denen das egal ist.
Das werden wir dann sehen. Also ich finde, mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil von vor ein paar Jahren hat auch keiner gerechnet. Ne, dieses, ihr müsst doch an die noch nicht geborenen Generationen denken. Also... Ich fand das ganz erfrischend, das Gespräch mit Miriam, weil sie halt einfach ein bisschen optimistischer da drauf guckt und das sogar aus so einer Juristinnenperspektive fand ich ganz interessant. Muss mal gucken, dass ich das so schnell wie möglich fertig kriege irgendwie. Es gibt übrigens einen Hörerwunsch, ich möge nochmal erzählen, nochmal sprechen von You Need a Budget, dieser Software, YNAB, eine Software, die einem bei der Budgetplanung hilft. Also kein Haushaltsbuch, wo man nur einträgt, was man ausgegeben hat, sondern eins, wo man einträgt, was man ausgegeben hat und was man eingenommen hat beziehungsweise einnehmen wird, um das dann auf verschiedene geplante Budgets zu verteilen. Sprich, du hast einen Topf für Miete, du hast einen Topf für Essen und du hast einen Topf für Kleidung und musst halt gucken, wie lange komme ich mit meinem Geld aus, bis wieder neues Geld reinkommt. Das ist ein super Service, der hat mich tatsächlich aus dem Dispo rausgeholt vor 10 Jahren. Mhm. Kostet aber zunehmend mehr Geld und hat zunehmend mehr irgendwelche tollen Features, die ich gar nicht haben will. Mhm. Und irgendwie ärgert mich das. Und eigentlich würde ich da gerne wegmigrieren, hatte ich ja erzählt. Es gelingt mir aber nicht. Und mehrere Hörer haben sogar gefragt, wo willst denn du eigentlich hinmigrieren? Was ist denn eigentlich das Problem? Ich würde gerne migrieren zu einer Software, die heißt Bucket. Die ist im Grunde sowas wie YNAB, nur wesentlich simpler, ist auch nicht so mit so einer fancy-schmancy Apps auf allen Devices für alle mobilen Betriebssysteme und so. Aber die wäre völlig ausreichend für meine Zwecke mittlerweile.
Okay.
Und es gibt sogar eine Importfunktion in Bucket. Also kannst du sagen, also YNAB hier, komplette Datenbank einmal exportieren und kannst Bucket sagen, die sollen das importieren. Und dann sagt Bucket, Import erfolgreich. Und dann sind aber keine Daten da.
Mhm.
Wo ich auch dachte, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Und so, dann habe ich geguckt und in GitHub, wo dann so Issues diskutiert werden und sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ehrlich gesagt. Ich habe auch immer noch nicht wirklich verstanden, was GitHub ist. Aber egal.
Brauchst du auch nicht.
Eben. Und bin dann rausgekommen, guck an. Buckets erwartet, also YNAB exportiert ein ZIP-File. Buckets erwartet, dass in diesem ZIP-File irgendeine Datei ist, die heißt Datum, also komische lange Zahl, Punkt, warte mal, Plan, glaube ich. Nee, Punkt Budget muss das heißen oder so ähnlich. Das erwartet Buckets. YNAB speichert aber eine lange Zahl, Punkt Plan.
Mhm.
So, und darum kann das nicht funktionieren. Dachte ich, ja, wenn das so ist, dann benenne ich jetzt einfach mal diese Datei um. So, mach halt aus Punkt Buckets, Punkt, also Punkt, ne? Also benenne das so um, wie Buckets erwartet, dass es heißen sollte. Hab das gemacht, hab das dann gezippt wieder, das Ding. Gleiche Problem schon wieder. Import erfolgreich, hat aber nicht, nee, ich glaube, es hat dann noch nicht mal mehr gesagt, dass der Import erfolgreich war. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich dachte, wenn ich das dann umbenenne und zippe, dann kommt das aufs selber raus, tut's aber nicht. Und irgendwie scheint das auch niemanden zu interessieren, weil anscheinend hat Buckets keinerlei Kunden, die gerne von YNAB wechseln würden. Was kann das sein? Warum kann ich die Datei nicht einfach umbenennen?
Du kannst ja auch mal eine DocX-Datei in XLLX, XSLX umbenennen, gucken, ob du es in Excel öffnen kannst.
Geht auch nicht, ne?
Nee, es geht ja nicht um die Dateiendung, sondern um das Dateiformat. Also was steht tatsächlich drin? Keine, was weiß ich, vielleicht erwartet Bucket sogar eine Punkt-Plan-Datei, weil er dann weiß, das kommt von YNAB, damit muss ich so und so umgehen. Hm. Kann ich dir nicht sagen.
Ja, voll ärgerlich. Und ich könnte das jetzt zu Fuß machen, ne? Also jede einzelne Kategorie und tralala und alles per Hand füllen, wäre ich wahrscheinlich auch in 2 Stunden oder irgendwie sowas mit fertig. Aber mir ist das so zu lästig.
Also du kannst natürlich in GitHub, ich meine, dieses Issue-System ist ja ein Bug-Tracker. Da kannst du einfach an ein Issue, das schon irgendwie in Gespräch ist, oder ein neues Issue anlegen und sagen, ich habe hier ein Problem. So, das und das ist passiert. Ich habe das so und so probiert, das hat natürlich nicht funktioniert.
Ja.
So, vielleicht findet sich ein Entwickler. Ich meine, wenn Bucket auf GitHub ist, ist das denn Open Source? Also ist dann auch der Source auf GitHub?
Das weiß ich nicht.
Dann finden sich vielleicht Leute, die Lust haben, da mal reinzuschauen. Aber ich nicht übrigens.
Schade. Jedenfalls würde ich das gern benutzen, weil das kostet einmal Geld.
Mm.
Ich glaube, 60 Dollar oder so. Und dann ist auch gut. Was natürlich dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass solche Issues oder solche Bugs erstmal liegen bleiben, 2 Jahre lang oder sowas. Aber ja, es hätte mir gereicht, aber ich komme leider nicht ran. Das ist die Begründung dafür. Und apropos, lästig, ich bin am Packen.
Schon wieder?
Scheiße.
Ach so, naja, nee,
ich zieh doch um in 2 Wochen.
Ich dachte, du fährst schon wieder in Urlaub.
Nee, es war ja noch nicht mal Urlaub, was wir gemacht haben. Da lege ich gesteigerten Wert drauf. Es war Workation. Wir haben tatsächlich einfach ganz normal weitergelebt und gearbeitet, wie wir so leben und arbeiten. Mhm. Nur halt in der Bretagne mit ein bisschen mehr Regen als hier, aber dafür auch, ich glaube, so um die 15 Grad höheren Temperaturen. Also wir waren immer so 10, 12 Grad oder sowas. Was das Ganze sehr angenehm.
Bisschen mehr Käse wahrscheinlich.
Bitte?
Bisschen mehr Regen, bisschen mehr Käse.
Bisschen mehr Käse, bisschen bessere Bäcker, bisschen besseres alles.
Hm.
Das ist ja, was mich nach wie vor an Frankreich sehr fasziniert, dass du einfach besseres Essen bekommst überall. Das ist schon echt irre. Und was auch irre ist, in den Supermärkten gibt es total viel fertiges Essen zum selber aufwärmen. Mhm. Weißt du, so nicht die Tiefkühlpizza, sondern eine halbwegs frische Pizza. Daneben gibt es so Schnitzel mit Salat und Mischgemüse oder so, irgendwie sowas, was du dir so verpackt mit nach Hause und dann da aufwärmen kannst, nehmen und aufwärmen kannst. Fand ich total spannend.
Also nicht fertig essen, sondern vorbereitet.
Vorbereitet, essen, genau. Meal Prep, wie Instagrammer sagen. Okay. Ja, das war echt ganz schön. Nee, ich bin am Packen wegen Umzug und.
Ja.
Und Mann, ich habe ja gedacht, ich hätte hier aus meiner Wohnung schon gut entrümpelt gehabt und alles Mögliche, ne? Alter, man hat so viel Zeug. Ich krieg echt einen Nervenzusammenbruch.
Du wohnst ja auch schon lange, oder? Wie lange wohnst du da?
16 Jahre.
Ja. Oh Gott.
Wie viel Shit ich habe, das gibt's überhaupt nicht. Also wirklich, ich habe dann auch gedacht, ah, naja, so viel kann das ja nicht sein hier in der Küche, weil du hast ja von allen Tellern nur vier oder so. Pack ein, dritter Karton, vierter Karton. Hier ist irgendwie vier Küchenkartons und die Pfannentöpfe und das Besteck sind immer noch nicht eingepackt. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich mache das nie wieder, sagte er und zog ein Jahr später wieder um, weil die Nachbarn schlimm waren. Also das ist wirklich, ja.
Ich bin früher oft umgezogen. Also ich habe ja irgendwie 11 Jahre in Hamburg gelebt und bin irgendwie 7 Mal umgezogen oder so.
Ja.
Und ich habe jedes Mal gesagt, oh, nächstes Mal muss ich aber vorher Sachen wegschmeißen und nicht hinterher. Mhm. Was viel sinnvoller ist, habe ich nie geschafft.
Ja, das ist tatsächlich was ich auch noch mache. Also ich habe auch nochmal alle Bücher durchsortiert. Und ja, ich habe also neben jedem Karton, den ich einpacke, steht nochmal ein zweiter Karton und eine Plastiktüte, wo ich dann auch nochmal Schrott und der ist Hausmüll, das ist ein anderer Müll. Und es ist furchtbar. Also es ist wirklich furchtbar. Ich mache drei Kreuze, wenn ich das hinter. Und dann habe ich erzählt, dass ich samstags bei IKEA war. Ja, ne? Hatte ich erzählt.
Ja.
Was alles ganz toll ist, ne? Also hab mir eine neue Küche gegönnt, wo ich sogar noch Glück hatte, weil die hatten genau an dem Tag so eine Rabattaktion, dass ich irgendwie pro 1000 Euro, die ich ausgebe, nochmal 100 zurückkriege oder irgendwie sowas.
Okay.
Und die liefern das ja auch und bauen das ja auch auf und so. Aber was halt nicht geht, du kannst mit denen keinen Liefertermin für in 6 Wochen vereinbaren. Können die nicht, kann deren System nicht. Okay. Das heißt, du gehst dahin, kaufst eine Küche und dann sagen die dir, ja, okay, dann wird das dann halt nächste Woche Mittwoch wird das dann geliefert. Und dann sagst du, nee, nächste Woche Mittwoch kann ich nicht. Okay, dann habe ich noch zur Auswahl nächste Woche Donnerstag oder nächste Woche Freitag. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Malerin ist da zugange. Ich bin 14 Tage noch mal gar nicht da. Das heißt, ich kann frühestens in der und der Woche könnte ich das annehmen.
Also kannst du den Kauf abbrechen und einfach dann in 2 Wochen nochmal wieder hingehen, das Gleiche kaufen.
Ja,
und dann
so ähnlich. Sagen wir, ja, nee, das geht aber nicht. Ich kann immer nur so eine Woche oder sowas in die Zukunft. Sag ich, ja, ist ja auch blöd, dass man das nicht mehr kann. Ja, es geht sogar noch blöder. Das kann halt auch passieren, dass irgendein Teil fehlt. Und also ich hatte auch schon mal eine Küche, die ist erst nach 6 Monaten geliefert worden. Bei IKEA. Dachte ich, oh. Ja, was du halt machst ist, also die sagen dann, ja, nee, dann also nächste Woche Samstag ist die Lieferung und dann meldest du dich irgendwie Montag oder Dienstag vor und sagst, ich bin am Samstag nicht da. Und dann sagen die, ah ja, dann verschieben wir das. Und jetzt verschiebe ich die ganze Zeit die Termine, wann diese Küche geliefert werden soll, um eine Woche.
Mhm.
Was zwischenzeitlich ist das dann noch dazu gekommen, dass das nicht alles in einer Lieferung stattfinden kann, sondern dass mehrere Paletten oder was auch immer die da haben sind.
Oh Gott.
Sodass dann jetzt irgendwie der letzte Stand war, den habe ich jetzt glücklicherweise geklärt gestern Abend, aber der letzte Stand war, dass ich eine Lieferung diese Woche Freitag morgens kriege, eine am Samstag morgens und die nächste am Montagnachmittag. Ja, es ist alles ganz schrecklich. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich sitze hier und denke mir, boah, shit, vielleicht sage ich das alles einfach ab.
Da kommst du halt nicht raus aus der Nummer, ne? Der Zug ist abgefahren.
Nö, doch, wieso? Also die Wohnung, aus der ich ausziehe, die ist ja meine. Hier kann ich machen, was ich will. Ich muss nicht umziehen.
Ach so, die hast du noch nicht verkauft.
Nein. Also ich ziehe erst mal um. Ich lasse einiges Zeug hier auch. Also Schlafzimmerschränke kriege ich neu. Also ich ziehe um, lasse einiges hier. 2 Tage nach dem Umzug wird hier der Rest entrümpelt. Also ich habe auch externe Entsorgung mit beauftragt. Mhm. Und dann kümmere ich mich um den Verkauf. Also das wird noch dauern. Ja.
Ja.
Bin noch mal gespannt, was ich dafür kriege.
Auch Luxus, ne? Das ist auch ein Riesenprivileg.
Das ist, der totale.
Immer wenn ich umgezogen bin, musste ich dann auch ganz schnell die Wohnung freiräumen.
Ja, genau. Das ist das erste Mal auch in meinem Leben, dass ich das nicht habe, dass ich irgendwie einen Termindruck hätte. Außer mit der Küchenlieferung, wo ich dann morgens um 7 am anderen Ende der Stadt sein muss, was mich jetzt schon völlig fertig macht. Ja, aber nee, das ist tatsächlich sehr angenehm, also nicht diesen Termindruck zu haben. Den hatte ich beim letzten Mal, als ich hierher gezogen bin, ja auch, so dass ich dann auch mit der Renovierung nur mit Ach und Krach fertig geworden bin und hier immer noch 3 Löcher in der Wohnzimmerdecke sind. Also so Bohrlöcher, von denen ich immer gesagt habe, naja, die kann ich dann ja zumachen, wenn ich da drin wohne. Ja, ach ja.
Apropos völlig fertig. Ich war letztens völlig fertig. Und zwar war ich beim Senatsbockanstich. Ich glaube, davon hatte ich schon mal erzählt, oder?
Ja, irgendwas, ja.
Und beim letzten Mal, also Senatsbockanstich ist in Hamburg eine Veranstaltung von mehreren lokalen Brauereien,
ja,
die
ja,
eine uralte Tradition wieder aufleben haben lassen. Also irgendwann, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren haben sie entdeckt, so auch früher gab es in Hamburg den Senatsbock und das war halt so ein besonderes Bockbier nur für die Senatoren, was dann halt irgendwie im Winter irgendwie angestochen worden ist und ein großes Fest. So, und das, dieses Bier haben sie halt wiederbelebt und neu irgendwie aufgesetzt und halt auch als gemeinsame Aktion. Das ist halt auch so schön. Das ist halt ganz viele Craftbierbrauereien, aber auch Astra ist damit bei. Astra ist ja eigentlich eine große Billigbierbrauerei. Mhm. Die haben auch so eine kleine Craft-Beer-Abteilung jetzt da am Nobelstor und so. So, die machen da alle mit und das ist halt total nett. Aber dann gehst du da hin. Jede Brauerei hat halt 2 Zapfhähne. Einmal ihren Senatsbock, also ihre Interpretation und noch ein zweites, ein Begleitbier sozusagen. Und 18 Uhr machen die auf. Du zahlst einmal Eintritt und es ist auch, wird auch immer teurer. Ich glaube, ich habe dieses Jahr 80 Euro bezahlt.
80?
Oder so. Ja, so, und wow. Dafür kriegst du halt alle Biere und Essen. So. Und
okay.
So. Und das Essen ist übrigens Fischbrötchen, auch in vegetarisch, oder Currywurst, auch in vegan.
Okay.
So, aber das ist dann halt so Großküchen-Currywurst.
Okay, also ich dachte so, ja, es gibt dann irgendwie tolle Hors d'oeuvre und einen kleinen Gruß aus der Küche und so. Also okay.
Das Geilste war tatsächlich der Brownie, der dann am Ende noch serviert wurde. Also das war, zum Nachtisch gab es dann halt Kuchen. Das war, also man ist halt satt geworden. Aber das Bier ist halt, also Senatsbock ist halt Bockbier, ist halt Starkbier. Ne?
Ja.
Also, und der heftigste war tatsächlich der von Astra. Die haben einen Tiramisu-Bock gemacht, also dann mit irgendwie Keks und Schokolade und Kaffee irgendwie Geschmack. Und der hatte 9,2% Alkohol.
Jo.
Also das ist halt wirklich stark.
Das ist ordentlich,
und da trinkst du ein Glas von, bist halt auch satt. Dann brauchst du auch kein Currywurst und so. So, und das ist natürlich ein Bier, das kostet im Ausschank normalerweise halt auch wahrscheinlich irgendwie 10 Euro das Glas oder so. Das heißt, du hast diese 80 Euro auch schnell wieder drin, wenn du denn Starkbiere magst. So, und dann sind da aber halt 9 Brauereien und du willst dann auch 9 Starkbiere probieren.
Ja.
Und dann haben die auch noch ihre Begleitbiere.
Danach willst du autonom fahren können, ne?
Eine meiner Lieblingsbrauereien, die Wildwuchsbrauerei, die hatte ihr Jubiläums-Session-IPA als Begleitbier dabei und das hat nur 3,5 oder so oder 3,9%. Löppt heißt das. Das ist richtig lecker. Davon habe ich dann zwischendurch eins getrunken und fühlte mich nüchterner als vorher. Also das ist echt krass. So. Und dann torkelst du nachts irgendwann völlig besoffen und voll irgendwie dann da raus. Das ist halt wirklich krass. Und du siehst halt auch, wie die Leute alle, also kontinuierlich betrunkener werden. Es sind halt irgendwie, weiß nicht, 200 Leute im Parlament. Das ist so ein Restaurant unter dem Rathaus. Also auch total schön. Und alle werden halt kontinuierlich betrunken und immer müder und hängen in der Ecke. So ein bisschen, weiß ich, wie Oktoberfest, aber in harmlos.
Ja.
Also ich habe jetzt zumindest keine großartigen Übergriffe beobachtet. Oder also es ging halt nicht wild rund, sondern alle werden so müde.
Müde und lustig. Vollgefressen. So, reicht dann, mir eine Gänsefeder.
Ja, und dann war einer da von der Brauerei, die das letzte Mal dabei sind, weil die Brauerei sich auflöst. Und den kannte ich so ein bisschen, mit dem habe ich mich dann unterhalten. Und dann habe ich auch gefragt, hast du denn die anderen alle schon probiert? Nee, ich trinke keinen Alkohol. Ich so, was?
Okay. Ja, nee, heute nicht. Ich bin hier nur für die Currywurst.
Er ist halt Braumeister, ich weiß ganz genau, dass er Alkohol trinkt. So, aber halt an dem Abend nicht. Und er meint, das ist halt echt interessant zu beobachten. Und in dem Moment warf er so einen Spiegel auf mich und ich gucke mich an, ja gut, ist schon okay. So, und dann, das war Freitagabend. Und am Samstagmorgen ging es mir gut. So, und ich so, oh ja, alles okay, so, hast du gut weggesteckt. Und am Samstagnachmittag kam der Kater. Das war, also, so ein Besäufnis, und ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Und ich habe wirklich, an dem Samstagabend habe ich gedacht, so, fuck, ich kann das nicht. Ich kann nächstes Jahr nicht zum Senatsbockanstich, weil ich dafür zu alt bin. Ich schaffe das nicht. Ich,
ja, kenne ich.
Bin dafür nicht mehr fit genug. Jetzt mittlerweile denke ich, och, ich probiere es nochmal oder so. Aber es ist eine riesen Herausforderung. Ja. Ich meine, es geht da nicht ums Besaufen, es geht nicht um den Alkohol, sondern es geht halt wirklich darum, diese Braukunst zu zelebrieren. Und die sind wirklich interessant, diese Starkbiere. Das ist halt.
Ja, aber du hast natürlich durch diese, dadurch, dass du diesen hohen Eintritt bezahlst, hast du natürlich auch noch so eine zusätzliche Motivation, auch möglichst viel von dem Zeug mitzunehmen.
Ja, du willst zumindest alle probiert haben.
Genau.
Und alle, die ich beobachtet habe, haben beim. Du stehst in der Schlange und dann kriegst du halt so ein Starkbier irgendwie eingeschenkt. Die sagen alle, bitte nur einen kleinen.
Ja, genau.
So, das war die Standardaussage. Bitte wirklich nur wenig, weil echt krass. Also, geiles Erlebnis, super leckere Biere. Und ja. Aber schade, dass da Alkohol drin ist. Ist wirklich schade, weil ich würde das, also weil den fünften.
Eine Gegenveranstaltung mit alkoholfreien oder alkoholarmen Getränken wäre auch eine interessante Idee. Muss ich mal Christoph sagen, der macht auch den Podcast über alkoholfreie Weine vor allen Dingen.
Naja, also ich war über mich selber erstaunt, wie sehr mich das mit, also Sonntag ging es mir dann irgendwann wieder gut, aber das hat mich echt lange beschäftigt, da den Rausch loszuwerden.
Ja, das ist krass. Echt ein Problem. Das kenne ich, habe ich mittlerweile auch. Also wenn ich ein Glas zu viel getrunken habe, liege ich am nächsten Tag flach.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so betrunken war.
Ja. Nee, es ist schlimm. Also das, ja.
Naja.
Kommen wir schnell zu etwas Schönerem, den Nachrichten.
Bundestag, Union und SPD werben für Tariftreuegesetz, AfD lehnt Vorhaben ab.
Ja. Und trotzdem wählen die Leute AfD, weil die endlich mal was machen, weil die endlich mal was tun. Ja, die machen euer Leben schlechter. Sorge um Klimaschutz. Extrem teure Heizkostenfalle. Dröge, Grüne kritisiert Reform des Heizungsgesetzes.
Hatten wir schon.
Ja, wird für die Mieter wird's schlimm, das sagen alle. Also selbst,
ich glaube das auch. Ja. Aber Frau Reiche sagt, das ist ja nur, weil. So. China-Reise. Bundeskanzler Merz besucht Tech-Metropole Hangzhou. Röttgen mahnt De-Risking an. De-Risking? Ist das Deutschland-Risking?
Genau, Deutschland-Risking. Das ist das, was die Bundesregierung macht. Abhängigkeit schaffen von Autokratien. Also Energieabhängigkeit schaffen von Autokratien. Das ist De-Risking. Ja. Das ist eine neue Kategorie. Deutschland-Risking. Eigentlich sehr schön. Ja, sehr schön. Warte mal, mach ich einen Sendungstitel raus. So.
Deutschland-Risking?
Ja, ich mach Schaupeng Deutschland-Risking.
Also Deutschland-Risking.
Ja, natürlich.
Schaupeng.
Deutschland-Risking. Soll ich mit auf. Schaupeng. Ah, genau. Schau, Peng Deutschland-Risking, Ausrufungszeichen. So, Schau, Peng Deutschland-Risking, Ausrufungszeichen. Das ist ein schöner Satz.
Oh Gott.
Wo waren wir? Genau, Verhandlungen
du
in
musst
Genf.
Jetzt die Verhandlung.
Iran und USA setzen indirekte Gespräche über Atomprogramm fort. Sag deiner Mutter.
während die Mutter daneben steht.
Sag deiner Mutter, dass du eine 6 geschrieben hast.
Das Schlimmste an dem Artikel ist, dass es bebildert ist mit einem Foto von J.D. Vance. Und ich kriege echt Kribbeln im Nacken, wenn ich den Typen sehe.
Ja, ich kriege da auch so, man wird so aggressiv, weil man so machtlos ist gegen diese Leute. Ja.
Ukraine, erneut massive russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte.
Ist auch zur Normalität geworden mittlerweile.
4 Jahre.
Scheiße. Schusswechsel. Kuba wirft bewaffneter Gruppe auf Boot aus den USA Infiltrierung vor. 4 Tote bei Schusswechsel.
Ach du Scheiße, ey.
Ist das irgendwie die nächste gescheiterte Schweinebucht-Invasion oder was versuchen die jetzt?
Ich weiß es nicht.
Was ist denn hier überhaupt los?
Was
könnt
ist hier
ihr
überhaupt
mal aufhören?
Los?
Könnt ihr nicht mal irgendwie einfach einander in Ruhe lassen? Kriegt ihr das mal hin, ihr Idioten?
Nee.
Also das ist wirklich egal, wo du hinguckst. Ich denke immer noch, könnt ihr euch nicht einfach mal benehmen wie zivilisierte Menschen? Könnt ihr nicht mal die anderen Leute einfach leben lassen, wie sie leben wollen, solange sie euch nicht wirklich belästigen oder behindern oder gefährden? Was ist das? Was haben wir sie noch alle? Lass die Leute in Ruhe. Entschuldigung.
Können wir nicht.
Nee.
Hongkong. So, aber eine gute Nachricht, Hongkong, oder weiß ich nicht, interessante Nachricht. Hongkong, Demokratieaktivist Jimmy Lai gewinnt ein Berufungsverfahren. Mhm. Und ich habe sofort reagiert mit, Mensch, das ist eine schöne Nachricht, weil juristische Erfolge für Aktivisten, also anscheinend gibt es da noch Gerichte. So,
ja.
Das ist doch mal was.
Das,
USA, ja, schaut euch das mal an. Da
der 78-Jährige bleibt jedoch in Haft.
Ja.
Lass gelegt. War zu 5 Jahren und 9 Monaten Gefängnis zuzüglich hoher Geldstrafe verurteilt worden. Berufungsverfahren stattgegeben. Bleibt jedoch in Haft.
Ich weiß es nicht.
Ich habe auch das Erste, was ich gedacht habe, als du sagtest, eine gute Nachricht ist, muss nur lebenslänglich ins Gefängnis und kriegt nicht die Todesstrafe. Also das, ja, in so einer Welt leben wir.
Ja, ja. Ja. Ich habe mich einfach gefreut, dass es Gerichte gibt.
Ja, stimmt. Doppelstaat. Es gibt einen Rechtsstaat, aber der Staat entscheidet selber, ob er sich dran hält oder nicht. Das Wetter. Nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter. Höchstwerte von 10 Grad an den Küsten bis 21 Grad im Südwesten. Morgen am Freitag, dem 27. Februar 2026, meist sonnig, im Nordwesten stark bewölkt. Am Nachmittag Regen bei Temperaturen von 13 bis 22 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Samstag im Nordwesten bewölkt, gebietsweise etwas Regen, im Osten und Südosten teils heiter. 7 bis 18 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Ist nicht tot.